Ja, wir als Unternehmer sind ja auch das ein oder andere Mal an Überstunde machen in unserem Unternehmen. Aber die einzig relevante Überstunde, die besprechen wir heute einmal. Herzlich willkommen zurück zur Unternehmer-Lounge von mir, Fabian Senf, und mir gegenüber sitzt Daniel Thiele.
Was für eine geniale Überleitung, Fabian. Also
das war jetzt wirklich naheliegend, muss man mal dazu sagen.
Also war die vorgedacht oder war es freier Rap?
Vorgedacht tatsächlich. Das war einmal jetzt vorgeskriptet, das ist eine der seltensten Szenarien. Daniel ist Verkehrsrechtsanwalt, ich bin Videoproduzent für Videotestimonials und neben uns sitzt Raphael Mies. Hi Raphael.
Grüß dich, hi. Sehr freut mich, da zu sein.
Raphael, hol uns mal ganz kurz ab. Für die Leute, die dich noch nicht kennen sollten, in dem absurden Szenario, warum man dich noch nicht kennen sollte in Leipzig, warum habe ich jetzt gerade die Überleitung mit der Überstunde gemacht?
Ja, genau, hi, ich bin der Raphael. Bin 34 Jahre jung, mittlerweile ja seit ein paar Jahren als Unternehmer unterwegs und mache seit 3 Jahren gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Steffen die Überstunde. Ja, verfolgen da das Ziel, die größte und relevanteste Business- und Karriere-Community im Dachraum aufzubauen, die sich regelmäßig auf verschiedenen Events, allen voran die Überstunde Afterwork, mit der wir gestartet sind und die das Ganze aktuell trägt, ja, trifft, austauscht, Netzwerk gemeinsam wächst und ja. Das ist die Überstunde.
Also ich muss mal sagen, das funktioniert ja. Ich meine, wir haben uns dadurch kennengelernt, auch über den Überstunde-Club. Da können wir aber später nochmal drauf eingehen. Was mich aber die ganze Zeit an eurer Geschichte so interessiert hat, sowas kommt ja nicht von alleine. Sowas ergibt sich ja nicht aus dem Nichts, dass man auf einmal solche großen Events organisiert. Wie seid ihr aus euren bestehenden Unternehmen überhaupt denn dazu gekommen, zu sagen, wir möchten jetzt ein großes Netzwerk dahinter noch gründen? Weil euer Alltag sah ja vorher anders aus.
Genau. Also ich glaube, sowas wickelt sich grundsätzlich auch erstmal. Also ich glaube, die Größenordnung, in der man denkt, in der Hinsicht, verändert sich ja auch im Laufe der Zeit und mit der Entwicklung. Und wir sind natürlich gestartet, nicht mit der Idee, oder nicht natürlich, aber wir sind nicht mit der Idee gestartet, die ich gerade genannt habe, oder der Vision, da das größte Business-Karriere-Netzwerk zu werden und relevanteste, sondern damals aus der Corona-Zeit herauskommen, 2022, vieles eingeschlafen an Formaten und Orten der Begegnung oder Formate der Begegnung in diesem Business-Kontext. Und vieles, muss man glaube ich auch sagen, ist da auch zum Teil seit sehr langer Zeit stehen geblieben, von denen wir uns nicht mehr abgeholt gefühlt haben. Und da ist dann Schnapsidee, aber einfach das Bedürfnis entstanden, hier, Steffen, lass mal unsere Family and Friends-Kontakte im Business-Kontext zusammentrommeln und wir besorgen eine Kiste Bier, legen 2, 3 Bratwürste auf den Grill und dann treffen wir uns einfach mal in einer netten Runde. Und das haben wir 2, 3, 4 Mal gemacht. Das hat Spaß gemacht. Das hat, ich will nicht sagen, gut funktioniert, aber insofern funktioniert, dass da ein paar Leute kamen und die uns auch mitgeteilt haben, dass sie es irgendwie cool finden, was wir machen. Und dann haben wir dem Kind irgendwann mal einen Namen gegeben und im Grunde seit 3 Jahren machen wir nichts anderes, als das kontinuierlich weiterzuentwickeln, die Vision zu schärfen, uns zu professionalisieren, ein Team drumherum aufzubauen, ja, und viele verwandte Produkte, Dienstleistungen rund um das Thema Netzwerk, Business-Netzwerk da auch zu bauen und anzubieten, genau.
Ja, wie sehr hat das deine Prioritäten in den Firmen dann verschoben? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, das ist aber auch nur meine absolute Laienmeinung, dass wenn man mittlerweile solche großen Events mit, lass mich lügen, ich glaube, es sind ja mittlerweile irgendwie um die 1000 Anmeldungen pro Event.
Genau. Ne? Also es ist immer so ein bisschen abhängig vom, nennen Sie mal den Reifegrad einer Stadt. In Leipzig ist das auf jeden Fall so der Fall und die anderen Städte, die wachsen da eigentlich im Grunde sehr synchron eben auch in diese Richtung, wenn auch gleich die aktuelle Zeit dann auch eine andere ist. Also da bewegen wir uns dann zwischen 100 und 300 Teilnehmenden, während es in Leipzig dann so 500 bis 700 Teilnehmende sind, ja. Aber die Frage der Prioritäten, also grundsätzlich, man wächst da ja so ein bisschen hinein, beziehungsweise kamen wir beide, Steffen und ich, ja auch aus einem Angestelltenverhältnis damals, dass man bis zu der Zeit dann schon sukzessive zurückgefahren habe, da parallel dazu auch noch eine andere Firma, damals die Jobs GmbH, heute die Venturion GmbH, kommen vielleicht später auch nochmal drauf zurück, ins Leben gerufen haben und ja, zunehmend eben den Fokus eher auf eigene Projekte gelegt und dann irgendwann auch die Entscheidung getroffen, gänzlich raus aus dem Angestellten-Dasein, auch aus dem Teilzeit-Angestellten-Dasein, rein in den unternehmerischen Wahnsinn, in dem ich mich heute bewege und sehr wohl fühle. Weiß nicht, ob das so richtig die Frage beantworten hat, aber.
Doch, ich fand die sehr gut. Raphael, warum erst Leipzig und wie hat sich das dann also ausgebreitet?
Also vielleicht mal kurz für diejenigen, die tatsächlich gar nicht, das war jetzt auf einer sehr Meta-Ebene da erklärt, was die Überstunde ist. Die Überstunde ist ein Networking-Event-Format, ein sehr stark Community-basiertes Event-Format. Wir treffen uns in Leipzig seit mittlerweile 3 Jahren, einmal im Monat zur Überstunde Afterwork, immer in wechselnden Locations. Wir sagen immer, es gibt kein Programm. Die Gäste, deren Austausch ist das Programm und steht im Mittelpunkt, wenn wir natürlich auch dennoch immer mal kleinere grammatische Punkte einbauen, wenn die Location es hergibt, wie zuletzt bei Porsche. Da haben dann 20 Leute mal eine kleine Co-Pilot-Fahrt im 911 oder Panamera gewonnen. Genau, und das machen wir mittlerweile ja nicht mehr nur in Leipzig, sondern in 5 weiteren Städten. Haben das aber in Leipzig begonnen. Damals ist unsere meine Wahlheimatstadt Steffens Heimatstadt. Insofern war es natürlich sehr, sehr naheliegend, dass hier in Leipzig zu beginnen. Das haben wir 1,5 Jahre in Leipzig gemacht. Das hat dann, würde ich mal sagen, so nach einem Jahr angefangen, so richtig gut zu funktionieren, wo da so eine Dynamik reinkam und die, glaube ich, so auf vielen Perspektiven so einen Wendepunkt und einen Kipppunkt hatten im positiven Sinne. Da war das erste Event, das ausverkauft war, irgendwie eine Woche vor Veranstaltungsbeginn und dann hat, also man kennt es aus dem Marketing, das Gesetz der Verknappung, das tatsächlich ganz hervorragend gewirkt hat. Und dann haben wir umgestellt auf Warteliste. Dann lief die Warteliste noch viel schneller voll als die eigentliche Anmeldeliste. Und ich glaube, dann wurde den Gästen mit dem ersten Event, das da eben ausverkauft war, dann glaube ich auch bewusst, dass wir auch kuratieren. Das haben wir auch schon immer gemacht. Ich glaube, das ist nie so richtig aufgefallen, weil wenn es sich ausverkauft, hat man das Gefühl, dass da eh mal kommen. Und dann wurde den Leuten, glaube ich, auch bewusst, dass wir da auch ein Stück weit das Publikum kuratieren und dann schauen, dass das auch irgendwie gut matcht und zusammenpasst. Und ja, dann hat so eine, das war Januar 23, dann hat eine ziemlich dynamische Zeit begonnen. Dann haben wir auch viel Support von der Community bekommen, was Kommunikation angeht. Also die haben auch alle sehr fleißig darüber berichtet, dass sie bei der Überstunde sind. Und das wiederum hat einen sehr guten Zugang zu Locations beschert, sodass wir da Anfang 2023 extrem schnell wachsen und uns weiterentwickeln konnten. Und ja, das hat dann auch dazu geführt, dass regelmäßig Dresdner damals nach Leipzig gekommen sind, um die Überstunde zu besuchen. Und irgendwann haben wir gesagt, ihr braucht jetzt nicht immer zu uns fahren, wir können auch mal zu euch kommen. Und haben gedacht, ja, lass doch mal in Dresden mal starten, so einmal, und wir gucken, wie es sich anfühlt und wie es angenommen wird und wie es funktioniert. Und das hat dann funktioniert. Und dann war uns eigentlich auch schon recht schnell klar, dass die Reise auch sowohl in Dresden als auch über die Landesgrenzen hinaus weitergehen soll und wir das Thema zumindest mal in Deutschland ausrollen wollen. Mittlerweile haben wir das mal noch schon mal erweitert um den Dachraum. Ja, genau.
Jetzt ist es natürlich alleine, wenn man ein Event alleine organisieren würde, mit keiner Mannkraft dahinter. Das ist ja ein riesiger Aufwand, die Locations zu scouten, die Termine zu legen, die ganzen Sponsoren zu akquirieren und auch noch teilweise ja Essens, wie nennt man es, Aussteller?
Bin ich jetzt? Ja, Caterer.
Gottes Willen, Caterer. Zu organisieren und was auch immer, die ganze Anmeldelogistik. Das ist ja ein Heidenaufwand für ein Event. Also ich kann mir ja vorstellen, dass ihr operativ bei den ganzen Events jetzt, wenn ihr das auch gerade ausweitet, gar nicht mehr tätig sein könnt, weil das gar nicht mit einer Mannkraft, selbst wenn ihr das hauptberuflich nur das eine machen würdet, wäre das ja fast gar nicht möglich. Wie habt ihr euch denn intern organisiert, damit ihr diese Städte auch mit der nötigen Aufmerksamkeit wirklich abdecken könnt, organisieren könnt, dass es dort auch so unter so einer Qualität wächst, wie ihr es hier in Leipzig hattet?
Mhm. Genau, also vielleicht erstmal in so ein bisschen 2 Phasen, also vielleicht zum Hintergrund der Frage, wir sind aktuell in Leipzig, Dresden, Berlin, Hamburg und Dortmund unterwegs mit der Überstunde und wir haben angefangen mit Leipzig, Dresden, Berlin und wir unterscheiden bei uns in der Organisation im Grunde zwischen Städten, die wir selbst betreiben und Städten, die ein Partner betreibt, gemeinsam mit uns. Insofern die Leipzig, Dresden, Berlin, damit sind wir erstmal losgelaufen und würde erstmal die Entwicklung von 0 bis hin zu den 3 Städten beschreiben. Und am Anfang sah das natürlich so aus, als Steffen und ich da in so einer Two-Man-Show unterwegs waren, fernab von Strukturen, Prozessen oder der Frage, wie organisieren wir uns und die Arbeit, sondern halt so super, super, super hands-on. Also von irgendwie, dass ich jeden Handgriff halt selbst machen. Ich kann mich noch an die Überstunde bei Porsche im April 2023 erinnern. Super geiler Abend, 700 Gäste da, alles High Class. Ja, kam Porsche irgendwie aus dem Aufzug gefahren irgendwie und dann wurden da Co-Pilot-Fahrten verlost, super spannendes Publikum vor Ort und alles super shiny Welt. Und am nächsten Morgen haben uns Steffen und ich um 10 Uhr wiedergefunden, wie wir irgendwo in, ich weiß nicht, Grünau, hier im Osten Leipzig, was weiß ich, wie das, zwischen im Osten Leipzig oder Nordost Leipzig in irgendeinem Glascontainer stehen und so die alten Weinflaschen von hier wieder und Weinkartons zertrammeln, während so eine ältere Dame da beobachtet und schaut, ob wir das dann auch alles wieder mitnehmen, die Kartons, die wir da zertrampeln. Also das war so ein bisschen die Welt, in der wir uns damals bewegt haben und da kommen wir her. Und dann haben wir natürlich irgendwann gemerkt, gut, das funktioniert, das haben wir jetzt, wir haben Product Market Fit, wird man im Startup-Sprech sagen. Und jetzt ist es irgendwie auch Zeit, jetzt haben wir auch die finanziellen Möglichkeiten, da in ein Team zu investieren und habe dann zuerst mal das Thema Kommunikation und für das Thema Kommunikation jemanden gesucht, was wir auch nach wie vor also auch mit als unser Steckenpferd betrachten, einfach eine sehr gute, konsequente, kontinuierliche Kommunikation zu pflegen, auch über eigene Kanäle, das heißt von Anfang an großen Wert drauf gelegt, einen eigenen E-Mail-Verteiler aufzubauen, uns nicht von Instagram, LinkedIn oder Co. abhängig zu machen, sondern einfach eine direkte Kundenbeziehung aufzubauen. Haben uns dann für die Kommunikation jemanden geholt, dass Nathalie damals als Werkstudent eingestiegen zu Ende des Jahres 2023 und gemerkt, gut, jetzt ist das Thema Eventmanagement, wächst uns so langsam über den Kopf und besetzt mal die Position, sodass wir dann ja jetzt 2024 im Grunde auch uns dann zuallererst mal die Fragen gestellt haben, wie wollen wir zusammenarbeiten, wie funktioniert unsere Organisation und haben dann im Grunde zwei operative Einheiten gegründet, das ist Eventmanagement und Kommunikation. Im Grunde in so einer Matrix-Organisation gibt es da die zwei operativen Einheiten beziehungsweise die Delivery, die dann für die einzelnen Städten, die in einer senkrechten Funktion im Grunde unendlich viele nebeneinander gereiht werden, bekommen eben diese Dienstleistung Eventmanagement, Kommunikation von den zwei operativen Abteilungen, die wir da im Grunde dann auch beliebig über Personal skalieren können. Genau, und auf den senkrechten Funktionen, auf den Städten jeweils, sitzt dann jeweils ein Stadtverantwortlicher. So haben wir dann die Städte auch geteilt, Leipzig, Dresden, Berlin. In dem Fall macht Steffen Leipzig, Dresden. Ich mache Berlin und für die Partnerstädte haben wir dann das Thema, da haben wir jeweils Stadtverantwortliche von dem Partner und das Thema Eventmanagement machen die eben auch noch parallel mit, sodass wir im Grunde bei denen Städten wiederum nur die übergeordnete Konzeption, Branding etc. machen und Thema Kommunikation. Ja, genau. Also müsste man jetzt aufzeichnen, klingt vielleicht ein bisschen komplex, aber wir haben uns da natürlich schon die Fragen gestellt, wie wir zusammenarbeiten, wie wir das Ganze organisieren.
Zur Not machen wir hier einen Video-Workshop draus. Ich meine, ja. Wir haben einen Whiteboard neben uns.
Hamburg und Dortmund waren dann rein geostrategische Entscheidungen, nehme ich an.
Genau, also ja und nein. Also so ein bisschen, Berlin war eine sehr strategische Entscheidung. Dresden war, es lag irgendwie nahe. Nach Dresden ist es nicht weit. Viele bewegen sich ja auch in der Leipzig-Dresden-Welt. So, da gibt es viele Verbindungen, Verknüpfungen und wie gesagt, viele, die aus Dresden schon näher gefahren sind. Berlin war dann, also wäre natürlich auch, man hätte jetzt auch nach Halle gehen können, nach Magdeburg, nach Erfurt oder nach Chemnitz.
Merseburg.
Da, Merseburg, auch schön, habe ich studiert. Da ist...
Entschuldigung, ich dachte, das war jetzt einfach so eine Stadt, die du zwischengeworfen hast, die einen dann durch Zufall trifft, aber okay, das ist ja gut.
Ja, genau, und da war uns dann mit der Entscheidung, wir wollen das Thema ausrollen, auch über die Landesgrenzen hinaus schon sehr schnell bewusst, dass wir mit einem Format, das es in Leipzig, Dresden, Erfurt, Chemnitz und Magdeburg gibt, nicht nach Hamburg oder München kommen können und so. Also hier. Ich liebe den Osten, ich liebe Leipzig, ich liebe Sachsen, aber ich komme aus Baden-Württemberg und ich weiß um das Image und da haben wir auch vorsorglich und für die Brand uns dann auch erstmal an den größeren Städten orientiert. Da war uns recht schnell klar, dass Berlin da schnell mit ins Portfolio muss, dass Hamburg da recht schnell mit ins Portfolio muss und Dortmund war eher so eine Gelegenheit, dass Dortmund und Philipp ist der Geschäftsführer von NeoVote, sehr umtriebiger Unternehmer aus Dortmund, der auch hier in Leipzig, Dresden Geschäft macht, nämlich Veranstalter der Filmnächte am Scheibenholz, am Elbufer. Okay. Genau, und der betreibt eine größere Agentur in Dortmund war immer mal hier von Überstunde und hat dann gesagt, das brauchen wir unbedingt auch in Dortmund, das funktioniert da auch. Die haben auch eine sehr umtriebige Unternehmer- und Business-Szene, aber eben das dieselbe Thematik, wie wir sie damals hatten, eben nicht mehr mit keine zeitgemäßen Formate mehr, die diese Zielgruppe so ein bisschen abholen und befriedigen und bespielen. Genau.
Darf ich da gerne jetzt einhaken? Was macht also die Überstunde also anders und auch also besser als Mitkonkurrent?
Also zuallererst, glaube ich, haben wir gar nicht so einen direkten Wettbewerb. Also ich glaube, das ist tatsächlich mal Punkt 1. Das war uns von Anfang an gar nicht so bewusst. Da tatsächlich dachte ich bis dato auch, es gibt ja schon viel und viele Angebote. Ich glaube, in der Art und Weise und vor allen Dingen auch für die Zielgruppe, für die wir das Ganze anbieten, gab es bisher tatsächlich recht wenig. Also ich war selbst vorher bin auch nach wie vor bei den Wirtschaftsjunioren unterwegs. Es gibt diverse Verbände und Angebote, auch viel branchenspezifische Angebote. Und viel davon zielt sehr stark auf Geschäftsführende, Gründer, Selbstständige und auch also irgendwie Vertriebsleute ab. So, also das ist also der Hauptfokus. Und da sehen wir uns natürlich auch, aber gar nicht ausschließlich, also und bei weitem nicht ausschließlich. Also Großteil unseres Publikums ist auch einfach in ganz normalen Corporate-Jobs unterwegs und hat gar nicht das Interesse, neue Kunden zu finden, worauf ja viele andere Verbände und Netzwerke abzielen und oder neue geschäftliche Opportunitäten da auszumachen oder Partner zu finden. Vielmehr sind das natürlich trotzdem ambitionierte, karriereorientierte Menschen, die aber ihre Karriere ganz anders gestalten und gar nicht, eben, wie gesagt, abhängig sind von Neukunden oder sonstigen, sondern vielmehr zu uns kommen, weil sie aus ganz verschiedenen Gründen, also die wollen neue Kontakte knüpfen, neue Impulse erfahren, vielleicht mal von anderen Karrieren hören, wie die jeweiligen verliefen, die verschimmeln vielleicht, okay, das ist ein grobes Wort, also gerade so diese Remote-Zeit bringt ja auch mit sich, dass man oder viele von uns mittlerweile auch in Remote-Jobs, zu Hause im Homeoffice verschimmeln, jeglicher sozialer Kontakt ein Stück weit verloren gegangen ist und wir da, glaube ich, eine sehr, sehr gute Plattform sind, in dem man das ausgleichen kann, so ein Stück weit. Und das, glaube ich, zum einen die Anweise, wen wir ansprechen, da sind wir deutlich breiter gefasst, also auch ganz bewusst Branchen- und Karrierelevel offen, vielmehr auf gemeinsamen Werten basiert. Und zum anderen ich glaube schon auch so ein bisschen die Dynamik, die Geschwindigkeit, in der wir da unterwegs sind, die Locations, die Qualität der Locations, dass es eben kein Programm gibt. Also man muss sich nicht erst anderthalb Stunden schwere Rede anhören. Selbst Beweihräucherung, Marketing oder irgendwelche politischen Phrasen, sondern kann im Grunde direkt damit loslegen, warum man da ist. Und das ist irgendwie neue Leute kennenlernen, bestehende Leute wieder treffen, Kontakte vertiefen etc. Und das Ganze sehr stark überregional gedacht, ja, kreiert mittlerweile ein Konstrukt, das, glaube ich, ziemlich einzigartig ist. Ja.
Also das gefällt mir tatsächlich auch an eurem Format so sehr. Genau dieses Thema schweres Programm und Selbstbeweihräucherung. Also für mich ist die Überstunde mittlerweile zu einem schönen Abend mit Freunden geworden, wo sich dann noch teilweise mehr, teilweise weniger neue Kontakte ergeben, aber du hast immer neue Leute, die du mitnimmst. Und es ist immer, immer und immer wieder interessant, welche Verknüpfungen sich dann ergeben. Und ich hatte es jetzt erst wieder, heute Morgen, bevor wir hier jetzt sitzen, ich hatte jemanden kennengelernt vor, lass mich lügen, das ist bestimmt schon ein Dreivierteljahr her, niemals den Kontakt gepflegt. Und dann kam heute eine Frage, kennt den jemand? Ja. So, und diesen Kontakt hatte ich auch nur so als Nebenkontakt mal mitgenommen, 5 Minuten geschnackt und dann mussten wir weiter. Aber so ergeben sich dann die Verknüpfungen. Egal aus welchem Bereich, Position oder sowas, du merkst einfach, die Leute denken gleich. Und also auf mich kommt es tatsächlich genauso rüber, wie ihr es schaffen wolltet. Also ist immer schön, wenn die Vision so Handfestes bekommt.
Genau, welches Bild ich da auch immer gerne aufmache, ist, Starbucks ist damals gestartet mit der großen Vision, den dritten Raum zu kreieren. Also der dritte Ort, der zwischen Beruf und Privatleben stattfindet. Und das hat mich damals schon irgendwie, als ich das vor ein paar Jahren das erste Mal gehört habe, irgendwie angesprochen, weil ich es sehr stark nachvollziehen konnte, den Gedanken. Und mittlerweile, ohne das jetzt hart zu kopieren oder adaptieren, aber glaube ich, sind wir auch genau in diesem dritten Raum unterwegs. Und ich glaube, die Corona war da nochmal zusätzliche Befeuerung, dass man tendenziell eben, ich glaube, sowohl im Privaten als auch im Beruflichen sehr stark oder zunehmend vereinsamt, im Beruflichen aus genannten Gründen. So, das Thema Remote wird immer größer, das wird auch nicht mehr wegzudenken sein. So, wir werden zunehmend mobil und im Homeoffice arbeiten und die Begegnungen werden einfach weniger. Im privaten Bereich sehen wir die Entwicklung, glaube ich, auch. Ich nenne mal das Beispiel, ich war vor 10 Jahren auf der Beerdigung meines Opas und die war überfüllt und da war die Freiwillige Feuerwehr da, da war der Turnverein da war der Schützenverein da war der Kleintürzüchterverein da war der Karnevalsverein da und alle haben ihm diese Wertschätzung entgegengebracht, weil er ein sozial extrem umtriebiger Mensch war, in ganz vielen Vereinsstrukturen unterwegs gewesen war, das ein sehr ausgeprägtes soziale Gefüge, in dem er sich da bewegt hat, und das gibt's ja heute in dem Sinne kaum noch, beziehungsweise wurde die haben sich da die Prioritäten deutlich verschoben und wir verbringen viel mehr Zeit irgendwie auf einem Insta-Feed als abends auf einer Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr oder des Turnvereins. So. Und ich glaube, diese zwei Entwicklungen hin zur zunehmenden Vereinsamung machen die Lücke, in der wir da gerade unterwegs sind, da einen dritten Ort zu kreieren, in dem sich Menschen auf Basis selber Werte und Interessen regelmäßig treffen und austauschen, einfach mehr als notwendig. Und das ist im Grunde das, was wir kreieren und schaffen wollen. So diesen dritten Ort zwischen Beruf und Freizeit. Ich glaube, das ist auch immer so dieser Grad, auf dem wir uns bewegen. Es soll weder zu stark in die eine noch zu stark in die andere Richtung abdriften. Es darf beides dort stattfinden. Es soll ein gesunder Weg sein. Genau. Das ist, glaube ich, irgendwie ein schönes Bild.
Total, das hatte ich noch gar nicht so mitbekommen. Aber wir hatten auch noch nie so im Detail drüber geredet wie jetzt. Ist das dann auch Teil eurer Vision, die ihr im unternehmerischen Sinn verfolgt? Oder ist das dann nochmal ein anderes Bild, was ihr euch da geschaffen habt? Und das ist eher nur so ein Wunsch, was mitkommt, so ein bisschen Nebenprodukt ist, aber die Vision ist eine andere.
Ja, nee, das ist schon so die Vision. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, das mal ganz, ganz rational beschrieben, das größte, relevanteste Business- und Karrierenetzwerk, /Community zu werden. So, das treibt uns an. Und jetzt, was uns natürlich im Alltäglichen antreibt und eigentlich noch viel mehr antreibt, als jetzt irgendwie so eine große Vision, die man sich irgendwo an ein Whiteboard schreibt, sind die vielen kleinen positiven Momente, das großartige Feedback, das wir zu großen Teilen bekommen, die Geschichten über Begegnungen, die tatsächlich relevant waren, zu großartigen Ergebnissen, Kooperationen, Zusammenarbeiten geführt haben, zu Arbeitnehmern, die zu Arbeitgebern gefunden haben, zu Freundschaften, die daraus entstanden sind, zu ganz vielen Geschäftsbeziehungen, zu, ich glaube, ganz viel Freude, zu extrem viel befriedigter Neugier, die wir gemeinsam mit unserer Community im Grunde, indem wir immer wieder neue Orte kennenlernen, indem wir immer wieder neue Menschen in die Community holen, glaube ich, freuen wir uns alle einer sehr groß und stark befriedigten Neugier. Und das treibt uns, glaube ich, im Tagesgeschäft an. So einfach die Lust, neue Orte kennenzulernen, die Lust, neue Menschen kennenzulernen und die großartigen Synergien, die daraus entstehen.
Ja. Ich lasse dich gleich wieder zu Wort kommen, aber ich muss eine Frage nur loswerden, Daniel, es tut mir leid. Was mir die ganze Zeit noch vom Organisatorischen als Frage im Kopf schwebt, du hattest vorhin davon gesprochen, dass Partner die Überstunden in anderen Städten organisieren. Wie ist das dann geregelt? Ist das über Unternehmensbeteiligung geregelt? Ist das ein Franchise-System? Oder wie ist diese Struktur gegeben? Weil die haben ja alle andere Unternehmen, wie du es jetzt gerade schon gesagt hast.
Sehr gute Frage. Wir nehmen heute einen Tag später auf als ursprünglich geplant, weil ich gestern die Podcast-Aufnahme verschieben musste, weil aus einem halbstündigen Termin zweieinhalbstündiger Termin wurde, das mein Tag zerhagelt, in dem es genau um das ging, nämlich die Vertragsgestaltung mit einem Partner. Und das ist überhaupt nicht trivial und im Grunde auch gerade das, was mich im Tagesgeschäft sehr stark umtreibt und beziehungsweise auch auf so einer strategischen Ebene, wie organisiert man so eine Zusammenarbeit über Partner. Und ist es ein Franchise-Modell? Ist es in einer dienstleistenden Funktion? Ist es, nehmen wir die auf die Payroll? Also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Varianten, wie man mit Partnern zusammenarbeiten kann. Und ein Mittelding, gerade nennen wir das liebevoll, habe ich vorgestern auf die Idee, Mitmachpartner. Das sind unsere offiziellen Mitmachpartner. Das finde ich eine hervorragende Begrifflichkeit, weil sie zum einen Härte rausnimmt und zum anderen aber auch schon die Verpflichtung und die Tatsache, worum es geht, im Namen trägt. Das sind Partner, die mit uns machen und die mit uns das Thema Überstunde groß machen. Und das haben wir aktuell so geregelt, dass wir das über eine Kooperationsvereinbarung lösen, indem wir auf diese Region und alles, was dort an Wert generiert wird, das sich ja mehr oder weniger klar bemessen lässt über Ticketing, Vermarktung, Clubmitgliedschaften etc., partnerschaftlich teilen und jeder gemäß seiner Verantwortungsbereiche daran arbeitet. Genau das dazu, also so regeln wir die Zusammenarbeit. Und was mich in dem Zuge immer sehr stark umtreibt, ist es, also gerade sehr spannend finde, habe ich, glaube ich, auch vorgestern erstmal in ChatGPT eingegeben. Ich finde, die, jetzt hole ich ein bisschen weiter aus, finde ich aber eigentlich ganz spannend, so von der Denke und von der Logik her. Im Grunde, Private Equity Unternehmen funktionieren sehr, sehr stark anreizbasiert. Beziehungsweise kennt man das sehr stark von dort, solche anreizbasierten Systeme. Im Grunde ist das General Partner, sammeln Geld ein und werfen das im Grunde auf Systeme, die sehr, sehr stark anreizbasiert funktionieren. Also alle, das Management Board, die Partner, im Grunde alle werden ausgestattet mit entsprechenden Belohnungssystemen, aber auch mit einer Risikokomponente im Falle von eines Verlustes etc. Und die Systeme funktionieren sehr stark oder leben sehr stark davon, dass über entsprechend gesetzte Anreize die Interessen aligned werden und die automatisch in dieselbe Richtung laufen. Und das ist natürlich auch was, wo wir gerne adaptieren würden auf solche Partnerkonstrukte. Also für uns liegt nichts ferner, als jeden Tag einen Partner anzurufen und den zu bitten, sagen wir, organisier mal bitte das Event. So, das können wir gar nicht sicherstellen. Wir müssen ja ein Konstrukt schaffen, dem die Anreize so gesetzt sind, dass all unsere Partner bereit sind, Vollgas zu geben und sich da zu 100% zu committen. Und wenn man sich damit dann mal beschäftigt, dann wird es gar nicht mehr so trivial, wie man dann so eine Vertragsgestaltung ausformuliert, welche Anreize man setzt, wo man auch eine Risikokomponente mit reinnimmt, wie man Erfolg misst, an welchen Faktoren. Ja, also dass das im besten auch so akzelerierende Effekte hat, dass das dann bei Erfolg da hinten nochmal doppelt und dreifach Spaß macht. Genau. Und da probieren wir gerade so ein Konstrukt zu gestalten, das eben sehr stark daran orientiert ist. Und ja, das treibt mich gerade so sehr, sehr stark um und macht aber großen Spaß, sich damit auseinanderzusetzen.
Wir haben so also ein bisschen also verschiedene Fragestellungen, und wir wechseln uns irgendwie immer ab. Also Fabian will die Organisation dahinter wissen. Wir wissen, wie delegierst du das, wie machst du das? Ich will wissen, warum also Hamburg und Dortmund, das hast du mir wunderbar also erklärt. Wenn ich dich frage, wie sieht die Überstunde im Dachraum in 10 Jahren aus?
Ja.
Was würdest du mir sagen, also wenn du es dir ausmalen könntest?
Dann gibt es ein, ich wollte jetzt gerade sagen Dach, allerdings mag ich das Bild nicht, dass da was drüber steht. Eher im Kern befindet sich eine Marke Überstunde, die sehr stark lebt von der Idee, von der Vision, von der langfristigen Strategie, aber auch von der Bereitstellung einer entsprechenden digitalen Infrastruktur, auf dem das Ganze organisiert wird und stattfindet. Und um diesen Kern herum gibt es regional ganz viele Mitmachpartner, die auf diese digitale Infrastruktur aufgeschaltet sind und über eine entsprechende direkte oder indirekte Beteiligung am Gesamterfolg dieses Konstruktes profitieren und lokal vor Ort jeweils dafür sorgen, dass die Community aufgebaut, gepflegt, gemanagt wird, dass da Events stattfinden, dass da auch überregionale Zusammenarbeit zwischen den Mitmachpartnern stattfindet, man sich vielleicht jährlich auf verschiedenen Zusammenkünften, Konferenzen trifft, ja, dass da durch zunehmende Größe, gerade sind wir ja sehr stark offen unterwegs, also Branchenkarrierelevel offen, mit zunehmender Größe und Informationen über Teilnehmende, wenn man dann auf der digitalen Plattform eben sich auch Profile erstellen kann, Präferenzen, Interessen, Branchen, Karrierelevel etc. angeben kann, gelingt es natürlich auch im Umkehrschluss ja viel passgenauere und zielgerichtetere Angebote zu schaffen. Genau, und das ist so dieses So stelle ich mir die Überstunde in 10 Jahren vor. Man taucht ein in ein Überstunde-Ökosystem und findet eine Welt vor, die fast gar unbegrenzte Möglichkeiten gibt, im eigentlichen Interesse, sich weiterzuentwickeln, Karriere zu machen. Ja.
Ich finde das mega spannend. Ich habe so viele Fragen parallel und ich muss die ein bisschen ordnen.
Soll ich kurz einen zwischenwerfen?
Nein. Möchtest du?
Ja, wenn ich das ganz kurz darf, dann würde ich ganz kurz einen zwischenwerfen, weil das gerade thematisch ganz gut nur reinpasst. Du hast gesagt, du magst das Bild von einem Dach nicht. Jetzt hole ich mal ganz kurz ein bisschen aus. Mein Lieblingscomedian ist Felix Lobrecht und der hat ja auch selber einen Podcast, Gemischtes Hack, kennt man, ist allseits bekannt. Und er hat in einer der letzten Folgen erzählt, dass er jetzt immer und immer mehr zum Beispiel in Amerika auch zugebucht wird, weil jetzt gerade zum Beispiel in New York, der hält dann keine englischen Bits oder sowas, der macht keine englischen Vorstellungen, aber in New York gibt es so eine große deutsche Community, die dann innerhalb von Minuten seine Vorstellung dort ausgebucht hat. Das sind nicht mal Leute gewesen, die dann aus Deutschland hingeflogen sind, sondern das waren lokale Deutsche, die da einfach ansässig sind. Ja. Könntet ihr euch auch vorstellen, sowas, weil Überstunde, das macht sich im englischen Branding, das ist schwierig zu übertragen, das versteht keiner. Ja. Aber könntet ihr euch vorstellen, dass auch international auszuarbeiten für solche, naja, sag ich mal, deutschen Zentren in anderen Abteilen der Welt?
Grundsätzlich glaube ich ja. Steffen war auch schon mal in New York auf Location-Besichtigung.
Ach echt? Also ist das gar nicht so abseits? Ist, also,
das war sehr stark mit einem Augenzwinkern zu betrachten.
Ah, okay, gut.
Grundsätzlich ja. Gerade haben wir aber mit dem Dachraum, das heißt, glaube ich, erstmal einen Nährboden, der groß genug ist, den wir uns erstmal bewegen wollen. Was dann perspektivisch kommt, ob wir unser Bundesland Mallorca dann irgendwann mal halt auch mit zunehmen und dann irgendwann auch in New York aktiv sind, ja. Also kann kommen, ist aber gerade für uns kein Thema.
Okay, gut, jetzt du.
Es geht aber in dieselbe Richtung, also es passt ganz gut. Wie kleinteilig werden die Überstunde Sachen? Geht man irgendwann vielleicht, also rein lokal, gibt es irgendeinen Mindest... ja, irgendwie Abstand, damit man das andere nicht also kannibalisiert. Geht man nach Halle, in Magdeburg, im Ostraum?
Gute Frage. Wir werden, haben wir, glaube ich, für uns noch gar nicht so richtig beantwortet, beziehungsweise die Frage gestellt. Wir haben gerade natürlich einen Fokus so auf die 15, 20, Top 25 Städte oder vielleicht auch Ballungsgebiete, also in manche Regionen, da spricht man dann vielleicht auch eher über eine Region als über eine einzelne Stadt, mehr Sinn macht, irgendwie eine Region zu bespielen. Ja, muss man mal schauen, wie kleinteilig man da werden kann, sodass es sich, am Ende ist es eine Frage der Organisation. Und wenn wir das Thema knacken und im Grunde zwei Dinge sicherstellen, das ist einmal die entsprechende digitale Infrastruktur, die das Ganze organisiert und den Rahmen vorgibt, auf dem man sich bewegt, und zum anderen, sage ich mal, auf der anderen Seite die Mitmachpartner, die in einem lebendigen System unterwegs sind. Also am Ende muss es von denjenigen getragen, organisiert werden, und wenn wir schaffen, genügend Anreize zu bieten für einen Mitmachpartner aus Halle, dann geht dem erstmal nichts im Wege, da auch in Halle eine Community vor Ort aufzubauen. Und wir kennen natürlich die Überstunde in Leipzig als Event, da kommen 700 Menschen. Das ist, glaube ich, zu einzigartig, sei gar nicht gesagt, ob man das in den anderen Städten genauso kopieren kann und will. In dieser Dimension, also so eine Überstunde lebt nicht davon, dass 700 Leute kommen, sondern dass die richtigen kommen, und ob das dann 50, 200 oder 700 sind, ist dann irgendwann auch so ein bisschen egal. Also das macht es im Ergebnis für den Einzelnen und die Begegnung nicht besser oder schlechter.
Dann, ich glaube, da muss ich dich auch nochmal ganz kurz aus meiner Erfahrung abholen, weil shame on Daniel, aber er war noch nicht bei einer Überstunde. Also wie du... es ist ja jetzt schon das Szenario, dass du Berlin und Dresden, ist ja jetzt, das ist eine Fahrstunde weg. So, da bist du relativ fix da und deshalb hast du auch alleine schon bei einer Leipziger Überstunde entweder Leute aus Berlin oder Dresden, die zur Leipziger Überstunde kommen, aber auch andersrum. Dadurch, dass sich die von Daten her nicht doppeln, kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, dass sich das ja eher gegenseitig befruchtet, weil die Leute ja mittlerweile so ein großer Fan von dem Format sind, dass die auch gerne mal woanders hinfahren. Ich meine, Düsseldorf zum Beispiel ist das beste Beispiel mit der extra Fahrt für den Überstunde-Club zum Fußballspiel. RB gegen
Dortmund.
Jetzt darf ich aber zurückschämen, weil es gibt ja dann auch die Variante B, also dass du auch möglicherweise da den Turnus also erhöhst. Das wären ja die Stellschrauben, an denen du also verringerst, an denen du stellen kannst. Du kannst ja sagen, also wenn du sowieso diesen Grenzverkehr hast, dann hast du natürlich die Möglichkeit, du nutzt das mehr, indem du ein Zwischenzentrum stellst, oder Variante B, du gehst von dem Monat runter auf 2 Wochen. Das wären quasi dieselben Stellschrauben, die sich irgendwann dann, wenn man sie falsch dreht, ja.
Ja, okay, ja, gut, stimmt schon, ja.
Ja, absolut. Also ich glaube, man braucht da eine gute Sensorik, die sehr stark intuitiv getrieben sind, glaube ich, bei uns aktuell. Wie ist die Nachfrage, wie entwickelt sich die Nachfrage, wie viel Angebot können wir schaffen für die bestehende Nachfrage? Und genau, also die zwei Stellschrauben, also Angebot und Nachfrage, da muss schon immer irgendwo im Gleichgewicht stehen, und wir generieren erst, glaube ich, grundsätzlich erstmal lieber Nachfrage und kreieren dann die richtigen Angebote dazu. Aber genau, das vielleicht auch zweite Thema, wie gesagt, das erste Thema, das mich gerade sehr stark umtreibt, ist so das Thema Zusammenarbeit, Vertragsgestaltung, direkte, indirekte Beteiligung, Incentivierung, Anreizsysteme der Kooperation, der Mitmachpartner.
Ich finde das so ein schönes Wort.
Ich finde das auch klasse. Das ist Mitmachpartner. Das ist, ja, nicht super. Genau, also da die richtigen Weichen zu stellen, das richtige Fundament zu bauen. Und auf der anderen Seite, wir nennen es intern UOS, das Überstunde Operating System, wo wir uns jetzt auch in unserer Schwesterfirma, der Meturion GmbH, nicht nur dafür, aber auch mit dafür den Luca Heck mit ins Boot geholt haben, auch in eine verantwortungsvolle Position als Geschäftsführer und Gesellschafter, der jetzt maßgeblich auch die nächsten Monate das Projekt UOS leitet und umsetzt, mit umsetzt. Das wird uns da auch nochmal auf ein ganz anderes, auf eine ganz andere Ebene heben und das digitale Erlebnis der Überstunde nochmal signifikant verbessern. Also eben dann auch, du hast es vorhin schon angesprochen, der Club, den Überstunde-Club, den wir auch vor einem halben Jahr circa ins Leben gerufen haben.
Ist der schon so lange da? Das kommt mir gar nicht so vor. Ja. Mensch, vergeht die Zeit.
Ja, absolut.
Eieiei. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen stolz auf meine einstellige Mitgliederzahl. 009. Ja.
Mittlerweile sind es 120.
Ja, ja. 120, da bin ich ein bisschen stolz drauf. Wenn du noch perspektivisch wächst, die Karte trage ich mit Stolz mit. Ja.
Und du lebst wahrscheinlich also länger als die meisten Mitglieder vor dir.
Und?
So, vielleicht rutscht man irgendwann nach.
Ich muss jetzt kurz nachdenken.
Ja, bei Fußballvereinen und so.
Das ist wie die Mitgliedschaft bei Bayern München. Genau. Und da ist natürlich auch noch ganz, ganz viel Musik drin, was die digitale Welt angeht. Also da denkt man nur mal an so teilnehmenden Informationen. Natürlich immer nur das, was man selbst preisgeben möchte, aber als Clubmitglied beispielsweise dann auch perspektivisch tiefere Einblicke in Teilnehmerstrukturen, in vielleicht sogar mal 5 Vorschläge, die basierend auf den eigenen Interessen, Bedürfnissen der Branche und dem Karrierelevel und der Profession gut so einpassen könnten, verpackt in dynamischen Mails, die so eine Anmeldebestätigung, die kann ja nicht nur beinhalten, wo es was zu essen gibt und wo man biken soll, sondern die kann ja auch beinhalten irgendwie 5 persönliche Vorschläge an potenziellen Begegnungen und Kontakten, die man auf der Überstunde trifft. Und das sind solche Gedankenspiele, die wir eben jetzt zunehmend spielen. Also dass man auch, dass die Fahrt nach Berlin keine Blackbox wird für dich als Clubmitglied, sondern dass du vorab schon mal checken kannst, ach guck mal, da kommen 2, 3 Persönlichkeiten, mit denen würde ich mich mal gerne austauschen. So, und dann kann man da eben auch nochmal viel passgenauer seine Events, und die Anzahl an Events wird zukünftig, die Frequenz wird tendenziell eher zunehmen, aber in dem Zuge auch ein Stück weit nischiger werden. Also siehst du ja schon mit den Club-Events, wo wir auch nochmal dann trotzdem auch inhaltlich arbeiten, mal einen Vortrag, mal ein Interview oder mal ein bisschen hier Porsche Offroad fahren mit Vortrag und so Geschichten, die dann eben auch in kleinerem Raum stattfinden können. Und wenn hier mal ein Anwalt einen Impulsvortrag zum Thema Markenrecht hält, dann ist ja irgendwie auch egal, ob da 700 oder 7 Leute sind. Wenn es die 7 Leute gerade relevant weiterbringt in ihrem Handeln, dann ist ja auch schon viel Wert geschaffen. Und insofern, aber diese kleinteilige Organisation, dieses mittlerweile sehr groß gewordenen Konstruktes, das braucht gerade viel Arbeit an digitaler Infrastruktur, an Prozessen, an der Frage, wie organisieren wir uns, wer arbeitet vor allem auch auf welcher Ebene mit. Also sind auch nur wir die, die Events anlegen können oder installieren wir noch andere Ebenen und Rollen. Wie gesagt, wir wollen nicht die sein, die alles vorgeben und wir können ja auch immer nur nach unseren eigenen Interessen handeln. Diesen Bias haben wir, den kriegen wir auch nicht raus. Wenn mich was interessiert, interessiert mich nicht, dann nicht. Und es fällt mir natürlich schwer, Events zu kreieren für Themen, die mich nicht interessieren. Aber dafür gibt es halt andere. Und dann muss man denen auch irgendwo den Zugang und die Möglichkeit geben, das zu tun. So, weil am Ende soll ja nichts werden, was unsere Interessen widerspiegelt, sondern soll etwas, ein Konstrukt, ein System, ein lebendiges System werden, das die Interessen der Community widerspiegelt. Und Angebote darauf basierend kreiert und nicht auf unseren Interessen.
Wenn wir jetzt einmal bei dem Thema Venturion waren. Erstmal übrigens, ich durfte mit Luca schon ein, zwei Mal schnacken, jetzt nicht extrem tiefgründig, aber ich finde ihn von der Grundeinstellung großartig. Und wir sind ja jetzt auch gar nicht so weit vom Alter auseinander. Großartiger Typ. Und dass dir einer so jungen, ambitionierten Persönlichkeit die Möglichkeit gibt, in eine Geschäftsführerposition reinzugehen, das finde ich ein beeindruckendes Maß an Vertrauen. Weil es muss ja laufen, das Geschäft. Und das muss man auch erstmal das Vertrauen muss man einfach in jüngere Persönlichkeiten erstmal entwickeln und das finde ich von der Einstellung einfach super, weil gerade wenn ich am Anfang an meine Selbstständigkeit zurückdenke, ich bin mit 18 reingestartet, da habe ich schon erfahren, dass es von manchen Geschäftsführern nicht so auf einer Augenhöhe war. Logischerweise, mein Expertenstatus war auch nicht so auf dem Level. Und deshalb finde ich das echt großartig, dass ihr jemanden so Junges so eine Möglichkeit gibt. Was setzt ihr denn bei Venturion genau um? Ich glaube, das wissen auch die wenigsten, gerade wenn ihr jetzt eigentlich die Überstunde schon kennt, aber ich glaube, Venturion kennen die wenigsten.
Genau, also ich fange vielleicht mal bei dem Konstrukt an, in dem wir allgemein unterwegs sind. Steffen und ich haben vor einem Jahr die Entscheidung getroffen, auf Basis der Erfahrung unserer bisherigen Zusammenarbeit, dass das sehr gut matcht und Spaß macht und wir beide das gleiche Ambitionslevel haben und die gleichen Vorstellungen davon, wie wir beruflich arbeiten und leben wollen. Und insofern haben wir dann damals entschieden, wir waren so ein bisschen in verschiedenen Strukturen unterwegs, in verschiedenen Gesellschaften etc. Und das bringt natürlich immer so ein bisschen die Gefahr mit sich, machst du zu viel fürs eine, machst du zu wenig fürs andere und irgendwie ist es dann immer schwer, die Interessen zu alignen, wenn man Business Englisch sagt. Und dann haben wir uns damals entschieden, wir werfen jetzt alles in die Mitte und teilen durch zwei. Damals haben wir dann die Rocket 36 GmbH gegründet, unsere gemeinsame Beteiligungsgesellschaft. Das Rocket im Namen ist sicherlich auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern zu genießen. Die hat keine Präsenz, es ist nur für uns intern so ein bisschen die Marschrichtung, die das Rocket im Namen vorgibt. Und darunter hängen aktuell vier Firmen. Das ist einmal die B2B Event UG, in der die Überstunde stattfindet. Witzigerweise firmieren wir da in der UG, das ist somit das größte Asset in der Infrastruktur. Gestrichen. Da sieht man mal, wie wir gestartet sind. Lass das irgendwie mal in die UG packen und dann sei es drum. Das wird man wahrscheinlich eine GmbH draus machen. Darunter hängt dann noch die Venturion GmbH, auf die ich dann gleich nochmal eingehe. Dann haben wir noch eine Beteiligung, die Steffen damals mitgebracht hat, die Elodis Media GmbH. Nur 33% davon. Das ist so eine Veranstalter-Datenbank. Da kann auf der einen Seite eine sehr kleinteilige Veranstalterlandschaft deutschlandweit sich einen Account erstellen und seine Veranstaltungsdaten hochladen. Und auf der anderen Seite hängen wiederum verschiedene Publisher und Medien, die diese Veranstaltungsinformationen danken, annehmen bzw. Kaufen und ausspielen. Also die keine eigene Veranstaltungsredaktion haben. Genau. Und die jetzt zuletzt gegründet, die Media 36 UG. Steffen hatte ja Background bei Urbanite als Geschäftsführer. Das ist dann damals auch rausgegangen. Da haben wir das ein bisschen weiterhin betreut auf Honorarbasis und mittlerweile haben wir dann das Thema übernommen per langfristigen Lizenzvertrag und haben das ausgegründet. Die Maria, die Redaktionsleitung, dann auch mit in die Verantwortung, in die unternehmerische Verantwortung genommen, auch als Gesellschafterin und Geschäftsführerin, die das Thema Urbanite jetzt online weiter betreibt. Genau, das sind die vier Themen. Die Venturion haben wir damals gemeinsam mit Hagen und Steffen, damals aus der Corona-Zeit herauskommend, als alle Gastronomen angefangen haben, nach Personal zu schreien, zu Amazon gelaufen sind, haben wir damals.
Ja, aber so.
Kiez, ja, genau. Also war es tatsächlich, also zu Amazon oder halt irgendwelchen anderen großen Logistikern. damals kiezjobs.de gegründet, so eine Gastro-Personalvermittlungsplattform. War am Ende rückblickend betrachtet, kann man sagen, ist nie ganz abgehoben, war trotzdem eine sehr spannende, lehrreiche Zeit, habe ein paar Kunden, ein paar tausend Bewerbungen und Co. haben damals einen Marketingpreis gewonnen. Ja, war spannend. Rückblickend würde ich sagen, ich würde nie wieder ein Geschäftsmodell bauen, das auf Vertrieb innerhalb der Gastronomie basiert. Das war irgendwann echt ätzend. Gastronomen, nichts gegen euch. Ich bin selber so ein bisschen im Herzen Gastronom. Aber das war schon echt anstrengend, Gastronomen zu erklären, dass es sinnvoll ist, für Recruiting Geld auszugeben. Manche hätten lieber Laden zugeschlossen. Insofern ist das nie so richtig geflogen. Das Produkt hat tatsächlich funktioniert. Also wir haben eine sehr, sehr gute Quote da, Bewerbende zu generieren. Genau, und haben das dann mehr oder weniger transformiert, die Unternehmung hin zu einer Agentur, Digitalagentur, Marketingagentur. Haben da dann parallel zu unseren Geschäftstätigkeiten der Überstunde und Co. im Grunde das Geschäft mitgenommen, was sich ergeben hat und so verschiedenste Projekte umgesetzt, von einer Landingpage über Webseiten, über Performance-Marketing-Kampagnen, SEO, SEA hin zu CRM-Systemen aufgesetzt, E-Mail-Automation-Strecken konzipiert und umgesetzt. Das ist so ein bisschen die Bandbreite, alles auf einem recht kleinen Niveau, also es war jetzt nicht riesig, wir hatten immer mal eine Handvoll Werkstudierende, die uns dabei unterstützt haben. Und halt selbst, ich meist in der Projektleitung, was dann zunehmend schlecht funktioniert hat, kann man das so sagen. Also mein Arbeitsalltag war oder ist nach wie vor sehr umtriebig und bin da nicht in der Lage, auf kleinster Abstraktionsebene da Deadlines einzuhalten und zu gucken, wurden die Creatives geliefert und hochgeladen, die Anzeigen und so. Das ist dann zu kleinteilig. Genau, und da haben wir mit der Idee, innerhalb der Eventurion auch das Thema iOS zu entwickeln, auch da die Wertschöpfung weitestgehend unterm Dach der Rocket 36 zu belassen und uns da auch nicht abhängig zu machen von externen Dienstleistern. Haben wir gesagt, das wollen wir in der Aventurion entwickelt, waren dann eher auf der Suche nach jemandem, der das operative Geschäft übernimmt. Und da ist uns Luca über den Weg gelaufen, beziehungsweise ist da der aktive Gedanke daran entstanden, doch mal Luca zu fragen, weil wir ihn aus der Vergangenheit immer mal kannten, Berührungspunkte hatten. Dann mit ihm ein paar Gespräche geführt und mittlerweile sitzt er gefühlt 24/7 mit bei uns im Büro und haben wir da jetzt, also geben wir gerade ziemlich Gas auf dem Thema, sowohl iOS als auch perspektivisch und zunehmend dann auf eine sehr stark Webflow-basierte Agentur zu entwickeln, die Web- und Softwarelösungen auf Webflow-Basis mit anhängenden sonstigen Technologien, die man da noch so sinnvoll integrieren kann, umsetzt. Genau. Das war jetzt eine sehr weite Umschreibung, aber glaube ich wichtig, um so ein bisschen das ganze Konstrukt zu verstehen, in dem wir unterwegs sind.
Wie viel seid ihr ungefähr, also wie viel habt ihr an Mitarbeitern in den verschiedenen Firmen so insgesamt, nicht auf die einzelnen aufgespielt, wie groß darf man sich dieses Konstrukt vorstellen?
Ist alles noch recht klein. Also wir sind, insgesamt so 12, 15, davon 6 in der B2B, viert bei Venturion zu zweit, / zu dritt, bei der Media 36, Elodis zu zweit, also ist alles noch recht klein und überschaubar. Entwickelt sich aber alles ganz gut und ist auch so ein bisschen der Gedanke, also das treibt uns dann wiederum als Geschäftsführer um, wie wir natürlich so untereinander die Potenziale heben. Also wir haben mit der Venturion, wir haben natürlich über die Überstunde auch sehr guten Zugang zu Kunden, potenziellen Kunden etc. Man hat so ein breites Portfolio mittlerweile, wo man eben, glaube ich, auch ganz gut so strategisch ein bisschen Sales und die Pipeline da füllen kann an Geschäft. Und
du hast nun vorhin auch die Bildsprache der Rocket ein bisschen hervorgerufen. Es gibt ja noch einen zweiten Teil, die 36, die ist schon zweimal vorgekommen.
Achso, Hausnummer 36, ist ganz... Okay. Ganz langweilig.
Das ist so ein bisschen wie 404 das kennst du nicht, das ist die Fehlermeldung bei Windows.
Doch.
Kennst du doch?
Doch, kenne ich.
Das ist der Grund, warum du gewechselt bist. Ne,
ja, aber das hast du manchmal auf Webseiten immer noch.
Okay.
Das ist, das bauen manche als entweder Wartungsscreen oder sowas ein, oder wenn es wirklich eine fehlerhafte Webseite ist, hast du immer noch die 404.
Das soll ja auch mal das Büro gewesen sein.
Genau, nee, das ist nur Hausnummer 36, sitzen in der Kurt-Eisner-Straße 36. Gerade vorne sieht man auch, wenn man dran vorbeifährt, ist jetzt das Ladengeschäft. Saßen wir anfänglich mit der Überstunde im Team drin und sind dann zu Beginn des Jahres in die Remise, also im Hinterhaus gezogen, so auf 2 Etagen, haben wir 250 Quadratmeter. Aktuell ist die Hälfte von einem Wasserschaden betroffen, auf der anderen Hälfte quetschen wir uns jetzt, wenn wir voll besucht sind, rein und genau. wir hoffen aber, dass es in ein, zwei Monaten wieder erledigt ist. Und dann haben wir da unseren schönen Space, auch unseren Ort. Und wir verstehen uns auch schon als eine Firma. Also wir machen gemeinsame Weihnachtsfeier. Das ist natürlich schon auch die Idee. Und dann ein kleines Ökosystem an ambitionierten Menschen und Unternehmenden zu kreieren. Ja, die aber auch in einer unternehmerischen Verantwortung stehen. Also wollen neue Projekte ungern mit Gehaltsempfängern. Das klingt jetzt negativ konnotiert, das meine ich gar nicht so, aber so, wir stehen schon auf eine unternehmerische Verantwortung. So, das bringt schon nochmal ein anderes Commitment, einen anderen Drive mit, an dem wir ganz stark glauben.
Kannst du schon sagen, wo ist die nächste Location in Leipzig? Wo komme ich zum ersten Mal hin in die Überstunde?
Ah, jetzt bist du natürlich nicht im Newsletter drin, ne?
Doch.
Das kann ich dir sogar sagen.
Ja. Warte.
Letzte war Porsche. Das ist ein Heimspiel für uns.
Parkschloss
Agra. Da sind wir jeden Mittwoch früh, witzigerweise.
Ach, ist das? Ja.
Da haben wir unsere BNI-Veranstaltung. Deshalb. Ist an dir vorbeigegangen. Ja, auf jeden Fall im Parkschloss. Das ist irgendwie für mich ein bisschen ungünstig an dem Tag, weil ich bin früh im Parkschloss, dann fahre ich aber in den Norden von Leipzig zu einem Termin, danach ins Büro und dann wieder zum Parkschloss. Also ich bin die ganze Zeit irgendwie nur rund um Leipzig unterwegs. Aber freue ich mich auch schon drauf ein bisschen, genau. Auf den kleinen Weihnachtsmarkt.
Parkschloss. Und heute ich fahre jetzt gleich im Anschluss nach Berlin, da ist im neuen BYD-Store in Berlin von Stern Auto eröffnet, direkt am Kudamm, ganz coole Location, genau, die Überstunde in Berlin. Und morgen in Dortmund und in Leipzig. Morgen sind wir beim DAFK. Im Überstunde-Block gegen Eisenach. Ein absolutes Top-Spiel wird das. Hoffentlich mit positivem Ausgang. Dann wird die Halle brennen, im wörtlichen Sinne. Genau, parallel dazu in Dortmund morgen auf der Galopprennbahn. Genau, also geht jetzt Schlag auf Schlag.
Ja. Also bisher jedes Mal, wo ich beim SCDAFK war, haben sie mit einem ganz knappen Rückstand verloren. Ich hoffe, ich bin nicht der Todesengel am Donnerstag.
Ja,
wieder. Donnerstag,
das hoffe ich auch. Also es ist wirklich... Das ist wirklich ein wichtiges. Ich bin ja da ein bisschen tiefer drin, auch nicht ganz.
Also der Gegner hat ja Melsungen, glaube ich, geschlagen, wenn ich mich nicht vertue.
Nee, genau, da war ein Punkt Rückstand.
Ja. Nee, der Gegner hat Melsungen geschlagen.
Ach so, ja, okay.
Ja, das kann ich dir gar nicht sagen, aber wir haben der DFK hat da eine sehr dynamische Story und jetzt zuletzt zwei auch knappe Niederlagen und so und das. Da ist so richtig, da brodelt so richtig. Das ist natürlich gut für eine Stimmung in der Halle und so. Das muss dann natürlich auch entsprechend laufen, aber wenn das läuft, dann wird das richtig, richtig gut.
Die grün-weiße Farben müssen in Leipzig triumphieren.
Da kommt's wieder durch. Ja. Raphael, ist dir noch ein was wichtig, was du gerne loswerden möchtest?
Oh, gute Frage. Ich glaube so, also der Podcast heißt Unternehmer Lounge. Und insofern werden wahrscheinlich auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer zuhören und wahrscheinlich irgendwie bleibt hungrig, neugierig, dynamisch, krempelt die Arme hoch und macht. Irgendjemand muss es machen. Wenn nicht wir, wer sonst? Und ja.
Sehr schöne Schlussworte. Ach, war das schön. Es hat mir eine große Freude bereitet, dass du heute bei uns zu Gast warst und sogar noch den Weg auf dich genommen hast, extra hier zum Präsenz-Podcast zu kommen, weil wir sind jetzt ein Videopodcast. Das hatten wir in der letzten Folge, die wir gestern produziert haben, die aber danach kommt, schon gesagt. Ja, wir sind jetzt ein Videopodcast und dann bietet sich das natürlich an, dass wir gleich so reinstarten. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Gerne.
Wie immer werdet ihr alle, die in der Biografie findet, die Kontaktdaten zu uns dreien, auch zur Überstunde, das werden wir alles hinterlegen. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kommt gerne auf uns zu. Vergesst nicht, den Podcast zu bewerten. Wir freuen uns immer drüber, über eine Sternebewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder auch einfach offene Kritik an uns. Wir möchten immer das beste Produkt mit der besten Inspiration liefern. Und vielen lieben Dank ihr beide, dass ihr heute da wart. Und dann bis in 2 Wochen.
Vielen Dank, freundlicher Co-Host, dass du da warst, neben Raphael.
Danke. Dann ciao, ciao.
Dankeschön.
Tschüss. Ja.